Ihr Lieben, wir haben gerade Zeugnisse gehört über das Wirken des Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist die tatsächlich historisch am besten bezeugte Person der Geschichtszeit, so um ca. 2000 Jahre, vor 2000 Jahren ungefähr. Das mag den einen oder anderen überraschen. Er ist tatsächlich noch besser historisch bezeugt als Julius Caesar. Und Julius Caesar kennen wir alle, nicht? Julius Caesar wurde 44 vor Christi Geburt brutal getötet durch Brutus und Cassius, eine Verschwörung, die die beiden angezettelt hatten. Und im Nachgang kam es zu einem großen Konflikt, zu einem großen Kampf um die Vorherrschaft im römischen Weltreich. Auf der einen Seite waren Brutus und Cassius, die erst einmal fliehen mussten nach der Tötung Caesars. Und auf der anderen Seite waren Mark Anton oder Marcus Antonius und Octavian. Im Jahr 42 vor Christi Geburt, so knapp 2 Jahre nach der Ermordung Caesars, kam es zur entscheidenden Schlacht. Es waren tatsächlich 2 Schlachten, die bei der Stadt Philippi stattfanden. Die sogenannte Doppelschlacht von Philippi. Wer im Geschichtsunterricht gut aufgepasst hat, der erinnert sich. In dieser Doppelschlacht von Philippi wurde Brutus getötet. Der Mörder musste sterben. Und Antonius und Octavian trugen den Sieg davon. Und damit war der Weg geebnet für die nächste große Regentschaft im römischen Kaiserreich. Octavian, später unter dem Namen Kaiser Augustus, wurde der nächste Herrscher, der für die nächsten Jahrzehnte dieses große Reich beherrschen sollte. Knapp 100 Jahre nach dieser entscheidenden Schlacht bei Philippi kam es in genau der gleichen Stadt wieder zu einer großen Schlacht, zu einem großen Kampf und einem großen Sieg. Dieses Mal wurden bei dieser Schlacht nicht einfach nur die Geschicke des Römischen Reichs für die nächsten Jahre und Jahrzehnte entschieden. Nein, diese Schlacht war eine Schlacht kosmischen Ausmaßes mit ewiger Wirkung. Und darüber wollen wir heute nachdenken, an diesem wunderbaren Tauftag. Unser Predigttext findet sich in der Apostelgeschichte in Kapitel 16. Wir lesen in diesem Kapitel davon, wie Paulus zu Beginn seiner zweiten Missionsreise wiederum in Kleinasien unterwegs war. Dort hatte er schon während der ersten Missionsreise gewirkt und dort waren Gemeinden entstanden. Und dort sollte nun auch die zweite Missionsreise weiter Frucht bringen. Aber zu Beginn von Kapitel 16, ab Vers 9, lesen wir davon, dass Paulus des Nachts eine Erscheinung hatte. Und in dieser Erscheinung wurde er gerufen von einem Mann nach Mazedonien, also rüber nach Europa. Und so folgte er diesem göttlichen Auftrag, wie er ihn verstand, und kam zusammen mit seiner Reisegruppe, die auch bestand aus Silas und Timotheus und auch Lukas, der das in Wirform niedergeschrieben hat. Und sie kommen in die erste Stadt, nach Philippi. Und wir lesen dann, wie dort ein kosmischer Kampf beginnt. Das Reich Gottes, proklamiert durch das Evangelium, bricht nach Europa hinein. Und in Europa wird jetzt Raum eingenommen. Wir lesen konkret in dieser ersten Schlacht in Philippi davon, wie 3 Bekehrungen geschehen. Und über diese 3 Bekehrungen wollen wir nachdenken. Ja, tatsächlich werden das einfach 3 weitere Taufzeugnisse in gewisser Weise, die sich anreihen an die, die wir heute hier gehört haben, von euch beiden. Und mein Ziel ist, dass wir durch diese Bekehrungsgeschichten, genauso wie eben schon wirklich wunderbar durch eure Zeugnisse, vielen Dank Nico und Dennis, das habt ihr wunderbar gemacht und ich glaube wunderbar aufgezeigt, wie Gott gewirkt hat. Und ich hoffe, dass wir das noch mehr erkennen, auch durch Gottes Wort. Wie Gott wirkt, um Menschen aus der Finsternis hinein in sein herrliches Reich zu rufen. Wie Gott wirkt durch Menschen, die ihm dabei dienen dürfen. Und so lasst uns miteinander in Gottes Wort schauen. Wir werden nicht das ganze Kapitel lesen, ich werde Auszüge lesen und dabei diese 3 großen Bekehrungsgeschichten mit uns bedenken. Der große Kampf beginnt wirklich damit, dass Paulus an einem Sabbattag vor die Stadt Philippi geht, zu einem Ort, wo er hofft, Menschen zu finden, die Gott anbeten. Es gab nicht genug Juden in Philippi, damit es dort eine Synagoge geben könnte. Und deswegen gab es einige gläubige Juden, die sich dort außerhalb der Stadt trafen, um zu beten. Und wir lesen davon ab Vers 14. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die hörte zu. Sie hört ihr zu, wie Paulus diesen Gläubigen etwas verkündet über Jesus Christus. Und dann heißt es weiter, der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Okay, das klingt erstmal recht unspektakulär, ne? Paulus geht dahin, da sind ein paar Menschen, die sind schon irgendwie, kennen die schon ein bisschen Gott, beten schon den jüdischen Gott an, haben noch nicht von Jesus Christus gehört. Paulus erzählt ihnen von Jesus Christus und sie glauben und dann werden sie halt in Antwort auf ihren Glauben getauft. Ja, das ist zum einen Lydia und zum anderen heißt es hier ihr Haus. Wir wissen jetzt nicht genau, wer dazugehörte, ob sie eine alleinstehende reiche Geschäftsfrau war, die vielleicht einfach Bedienstete in ihrem Haus hatte oder ob sie verheiratet war, einen Mann hatte, vielleicht auch Kinder hatte. Das wissen wir nicht genau. Aber auf jeden Fall hörten andere auch das Evangelium und sie glauben und werden getauft. Das Einzige, was wir hier klar erkennen, ist, dass Lydia nicht einfach eine Entscheidung getroffen hat, weil sie klüger war als andere, weil sie mehr Weisheit hatte als andere, weil sie moralisch höher stehend war als andere. Nein, was geschehen musste, war das, was wir hier lesen, dass der Herr ihr das Herz auftat, sodass sie Acht hatte auf das, was Paulus ihr sagte, sodass sie Acht hatte auf das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Ihr Lieben, ich glaube, das ist die erste Lektion, die wir für uns mitnehmen dürfen. Das verkündigte Evangelium, die Botschaft vom Retter und Herrn Jesus Christus ist eine so mächtige Botschaft, dass Gott diese machtvolle Botschaft gebraucht, da wo sie weitergegeben wird, um durch seinen Geist an Menschen zu wirken, um ihnen die Herzen so aufzutun, dass sie diese Botschaft im Glauben empfangen können. Und so werden Menschen gerettet, heraus aus der Finsternis dieser Welt, von der Regentschaft des Fürsten dieser Welt, des Teufels, hinein in das Reich Gottes, in sein herrliches und ewiges Reich. Wir kennen das, dieses mächtige Wirken Gottes, das irgendwie unerklärlich bleibt. Ich höre immer wieder von Eltern, die sagen, wie sie erleben durften, dass ihre Kinder zum Glauben kommen, nachdem sie ihnen 100-mal das Evangelium gesagt haben. Und plötzlich macht es Klick. Oder wir kennen das, wie wir mit Leuten reden. Und irgendwann ist es so, als immer hat man das Gefühl, die Ohren sind zu, sie hören nichts, sie verstehen nichts. Und irgendwann ist es so, als wenn sie auf einmal alles kapieren. Oder du redest zu einer Gruppe und alle schütteln nur den Kopf. Und bei einem merkst du, da fällt der Groschen. Und wir fragen uns, was ist hier los? Warum der, warum nicht die anderen? Nun, uns muss klar sein, dass Jesus schon zu Lebzeiten sowohl durch symbolische Werke wie auch durch Worte verkündigt hat, dass wir Menschen von Natur aus alle taub sind. Wir hören nicht, wir verstehen nicht geistliche Worte. Wir sind blind. Uns müssen die Augen aufgetan werden, damit wir den Herrn in seiner Herrlichkeit erkennen. Wir sind geistlich tot. Und wir müssen wiedergeboren werden, damit wir überhaupt anfangen können, diese Dinge zu verstehen. Und das tut Gott. In seiner großen Gnade tut er Lydia das Herz auf. So wie er Dennis das Herz aufgetan hat, so wie er Nico das Herz aufgetan hat, wer nachher noch Matthias taufen im 13 Uhr Gottesdienst, wer ihm das Herz aufgetan hat, sodass sie Acht hatten auf das, was Gott ihnen zu sagen hatte. Und so kommt Lydia zum Glauben und mit ihr ihr ganzes Haus und ihr Haus wird nun zum neuen Headquarter von Gottes Reich, mitten in dieser Region, in der bisher das Evangelium noch keinen Raum hatte. Von Lydias Haus aus geht der Bericht dann weiter und Paulus geht in die Stadt und sie beten und sie verkündigen das Evangelium. Wir lesen ab Vers 16. Es geschah aber, als wir, schreibt Lukas über sich und Timotheus und Silas und Paulus, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagergeist und brachte ihrem Herrn viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie: Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus aber war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Okay, ich gebe zu, der Bericht ist an verschiedenen Stellen etwas skurril. Wir können manches hier nicht ganz nachvollziehen und ich werde auch im Rahmen dieser Predigt nicht die Fragen, die wir dazu vielleicht alle so haben, beantworten können. Wir sehen aber auf jeden Fall, dass dieser Kampf, der tobt, eine Dimension hat, die sich uns oft nicht erschließt. Wir bekommen hier einen Einblick in die Geisterwelt. Hier ist ein böser Geist. Ein böser Geist, der Besitz ergriffen hat von dieser Magd, die in gewisser Weise doppelt geplagt war. Nicht? Zum einen war sie schon eine Magd, das heißt, sie war schon unter der Herrschaft eines Herren oder mehrerer Herren, die letztendlich von ihr lebten. Sie war für ihre Herren eine lukrative Einnahmequelle. Und zum anderen war sie geplagt durch diesen Geist. Dieser Geist, und das haben wir auch im Lebensbericht von Jesus in den Evangelien immer wieder gesehen, die bösen Geister kennen Jesus. Aber sie lieben ihn nicht. Sie hassen ihn. Sie kämpfen gegen ihn an. Es klingt hier im ersten Moment vielleicht ein bisschen so, als wenn das ein Cheerleader war. Als wenn dieser böse Geist, dieser Wahrsagergeist ein Cheerleader für Jesus war. So, hier kommt jetzt die wichtige Botschaft, hört alle zu. Aber so war es offensichtlich nicht. Ich meine, wenn Paulus jemanden gehabt hätte, der die Leute zusammenruft, damit er denen dann predigen kann, dann hätte er den Geist nie ausgetrieben. Ja, vielleicht hat er über alles, was Paulus eigentlich zu sagen hatte, hinweggeschrien und so, dass Paulus nicht gehört wurde. Wir wissen nicht genau, was da los war. Das Einzige, was wir erfahren, ist, dass Paulus richtig genervt war. Ja? Und so konfrontiert er direkt diesen Geist. Hier merken wir, was für ein Kampf tobt um die Seelen von Menschen. Diese geplagte Frau, von diesem bösen Geist geplagt. Wir sehen, diese bösen Geister sind mächtig. Sie halten Menschen davon ab, Gott zu erkennen. Aber wir sehen vor allem, Jesus Christus ist mächtiger als all die bösen Geister. Ist euch das aufgefallen? Wie Paulus nur den Namen Jesu Christi ausruft, wie er ihn verkündet. Und der Geist ist ihm nicht gewachsen. Gott befreit die Magd durch das mutige Zeugnis des Apostels von diesem bösen Geist. Wenngleich hier nicht explizit berichtet wird, dass diese Magd jetzt zum Glauben kommt, so können wir doch ziemlich sicher davon ausgehen, dass es genauso war. Denn Jesus hatte zu Lebzeiten erklärt, dass wenn ein böser Geist auszieht und der Mensch, der vorher einen bösen Geist hatte, nicht nun in Besitz genommen wird vom Heiligen Geist, von Gott selbst, dass es dann später schlechter um ihn stehen wird als zuvor. Und wenn Gott sich dieser Frau erbarmt, dann nimmt er ihn nicht nur den Geist, der sie plagt, sondern gibt ihr seinen Geist, der sie erfüllt. Und so sehen wir, dass nach der reichen Geschäftsfrau Lydia mit ihrem ganzen Haus nun auch diese arme Magd gerettet wird. Was für eine Freude. Gottes Reich scheint sich unaufhaltsam auszubreiten. Aber was für die Magd Befreiung war, war für ihre Herren ein großer Verlust. Die hatten ja durch den Wahrsagergeist der Magd gutes Geld verdient. Und so sind sie zornig. Ihr Zorn richtet sich jetzt gegen Paulus. Sie ergreifen Paulus und Silas und bringen sie vor den Stadtrichter. Und klagen Paulus und Silas als Unruhestifter an. Das eben noch so fruchtbare Missionsfeld, wo es so gut zu laufen schien, wird plötzlich zu einem Ort, an dem Paulus und Silas unter Druck geraten. Der kosmische Kampf nimmt erst so richtig Fahrt auf. Wir sehen, der Teufel gibt nicht so schnell auf, er kämpft an. Und so werden Paulus und Silas brutal mit Stöcken geschlagen und inhaftiert. Wir lesen das in Vers 23. Nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Da heißt es weiter, dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innerste Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Was soll das denn jetzt? War die Bekehrung der Lydia und der Magen und Strohfeuer? Ein kurzer Anfang, Sieg, bevor es jetzt richtig schlecht weitergeht? Wenn das eben noch Anlass zu großer Freude war, wird jetzt für Paulus und Silas zu großer Not. Ihr mutiges Evangeliumszeugnis führt zu massivem Widerstand. Ihr Lieben, das sollte uns nicht überraschen. Der Feind schläft nicht. Der Feind hasst es, wenn Menschen die Seiten wechseln, wenn sie überlaufen aus seinem Machtbereich hinein in das Reich Gottes. Und so kämpft er dagegen an. Es ist gut für uns, das klar zu haben, der Feind ist real. Er gibt sich nicht leicht geschlagen. Und ich glaube, das wissen wir nicht nur aus diesem Bericht, ich glaube, wir wissen das oft auch aus unserem eigenen Leben. Wie oft erleben wir das da, wo wir mutig unseren Glauben bezeugen wollen, dass wir Widerstand erleben? Wie oft erleben wir das, dass, wo wir denken, jetzt geht alles in eine gute Richtung, hier hört jemand zu, auf einmal etwas passiert, was komplett dagegen geht? Denn wir haben aktuell den Christen-Entdecken-Kurs und ich habe am ersten Montag, als wir gestartet haben, mit einer extrem hohen Zahl von Leuten, preist den Herrn dafür, mehrere Berichte gehört, wo mir Leute gesagt haben, ja, ich hatte schon lange vor, mal zu diesem Kurs zu kommen, aber irgendwie kam immer in letzter Sekunde etwas dazwischen. Und letzte Woche, nach dem guten Auftakt, saßen mehrere Geschwister da und haben mir geschrieben, gesagt, hey, irgendwas ist bei dem in der Arbeit vorgekommen, der kann heute nicht kommen. Ja. Boah, der ist plötzlich krank geworden. Und mehrere Leute, die eigentlich interessiert waren, wurden irgendwie abgehalten zu kommen. Und das kann man alles irgendwie erklären, aber ich kann euch sagen, das ist immer so. Ich habe noch keinen Christentdeckenkurs gehabt, wo das nicht so war. Und ich glaube, wir selber haben das oft schon erlebt, dass wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, dass da irgendwie jemand ist, wo wir das Gefühl haben, der will Menschen davon abhalten, dass sie es hören. Und er will uns davon abhalten, es weiterzusagen. Auf einmal kriegen wir wahnsinnig Panik davor, jetzt mit jemandem über die beste Nachricht der Welt zu reden. Warum eigentlich? Und so war das damals auch bei Paulus und Silas. Nachdem sie mutig das Evangelium verkündigt hatte und Gott durch ihr Zeugnis Menschen gerettet hatte, werden sie brutal mit Stöcken geschlagen. Sie werden ins finsterste Verlies geworfen und auch angekettet. In solchen Situationen ist es sehr leicht, in Zweifeln zu geraten. Zu fragen, lohnt sich das? Aber Paulus und Silas vertrauten auf den allmächtigen Gott. Sie vertrauten darauf, dass Gott alles im Griff hat. Ihre Lebensumstände, ja ihr ganzes Leben. Und so waren sie darauf bedacht, auch in dieser wirklich misslichen Situation, ihn weiter anzubeten und ihren Glauben zu bezeugen. Vers 25, wunderbarer Vers. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht, und nochmal, das ist jetzt Mitternacht, nachdem sie gerade geschlagen worden waren, wahrscheinlich blutüberströmt an der Zelle liegen, im innersten Verlies, keine Fenster, wahrscheinlich kalt, auf irgendwelchen Steinen, angekettet. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Paulus und Silas bezeugen ihren Glauben mitten im Leiden durch Lieder, mit denen sie Gott loben. Die anderen Gefangenen hören diesem Chor zu. Ihr Lieben, das darf uns herausfordern, oder? Ich weiß, wie leicht es für mich ist, über Unannehmlichkeiten, über Schwierigkeiten zu klagen. Aber hier liegen zwei Männer schwer verwundet, angekettet und sie klagen nicht, sondern sie loben Gott, sodass ihre Mitgefangenen ihnen gebannt zuhören. Und wir sehen im Fortgang, was für ein starkes Zeugnis das für ihre Mitgefangenen gewesen sein muss. Vers 26. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen. Und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. denn er meinte, die Gefangenen waren entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Vielleicht eine kurze Erklärung: Der will sich töten, weil der Gefängniswärter richtigerweise versteht, dass im Römischen Reich ein Gefängniswärter, ein Wachposten, der Gefangene verlor, die ihm abhanden kamen irgendwie, dass er dafür mit seinem eigenen Leben büßen musste. Tatsächlich sehen wir das in der Bibel selbst, in Apostelgeschichte 12 wird beschrieben, wie Gott in einer anderen Situation auch auf wunderbare Weise Petrus aus dem Gefängnis befreit durch einen Engel. Und Herodes nimmt dann die Wachen von dem Gefängnis und bringt sie um, weil sie nicht gut aufgepasst hatten. Der Gefängniswärter denkt, mit ihm ist es aus. Und bevor er demütig, brutal jetzt von den Römern getötet wird, will er sich lieber selber das Leben nehmen. Aber Paulus ruft ihm zu und sagt: Tu das nicht. Tu das nicht. Du musst es nicht tun. Du hast keinen einzigen deiner Gefangenen verloren. Seht ihr, das ist doch das wirklich Erstaunliche in diesem Bericht. Nicht nur, dass Paulus und Silas noch da sind. Habt ihr es gesehen, was es heißt? Wie es hier heißt in Vers 28, Paulus ruft: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Vorher heißt es, dass sich alle Türen auftaten und die Fesseln aller gelöst wurden und alle harren aus und bleiben dort. Warum? Ich meine mal ganz ehrlich, stell dir vor, du bist im Gefängnis und du weißt, oh, vielleicht ist morgen vorbei. Mit den Römern war nicht gut, Kirschen essen. Ja? Tür auf, na dann aber zack. Ja. Aber die bleiben da einfach sitzen. Was ist los mit den Jungs? Warum nutzen sie ihre Chance nicht? Nun, der Text beantwortet das nicht eindeutig, aber wahrscheinlich hatten sie die Loblieder von Paulus und Silas gehört und erkannt, dass es eine größere Rettung gibt, die sie brauchen, vor der sie nicht weglaufen wollen. Eine größere Befreiung, die besser ist, als selbst aus diesem Gefängnis freizukommen. Was auch immer genau der Grund war, wir merken, wie mächtig das Zeugnis von Paulus und Silas war, nicht wahr? Weil sie sich nicht dem Klagen über ihre schwierigen Lebensumstände hingegeben haben, sondern trotz ihrer schwierigen Lebensumstände Gott gelobt haben, erkennen ihre Mitgefangenen, dass der Gott, den sie anbeten, ein mächtiger Gott ist. Ein Glaube der Menschen dazu bringt, Gott nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten mit Liedern zu loben, hat wirklich Kraft. Darf ich dich fragen, hast du diesen Glauben? Hast du einen Glauben, der an Gott festhält, der Gott weiter lobt, auch wenn es im Leben nicht rund läuft? Wir werden heute insgesamt 3 junge Männer taufen. Und uns als Gemeinde war auch in den Taufgesprächen ganz wichtig, dass sie keine naive Vorstellung davon haben, dass, ja, heute bekenne ich mich zu Jesus und von daher ist alles easy. Jetzt wird Gott mir gute Lebensumstände geben. Denn wir wollen, dass ihr erkennt und dass wir alle erkennen, dass wir letztendlich einem nachfolgen, der verraten wurde, der brutal getötet wurde. Wir bekennen uns nicht zu einem Leben, das immer easy sein wird. Aber wir bekennen uns zu einem Gott, der größer und stärker und mächtiger ist als all die Lebensumstände, all die Dinge, die wir im Leben erleben werden. So können wir Gott loben, auch in schweren Lebensumständen. Ich drehe mich gerne, wenn wir miteinander singen und Gott anbeten, um und schaue euch an. Manche von euch haben das schon gemerkt. Manche sind, glaube ich, sogar leicht irritiert, warum ich das immer wieder mache. Kontrolliert er, ob wir mitsingen? Nein. Ich folge einem biblischen Auftrag. In Kolosser 3, Vers 16 heißt es, dass wir einander biblische Wahrheiten zusingen sollen. Und ich singe euch die zu. Ja, sorry, meine Stimme ist nicht so super, aber ich meine es vom Herzen. Und ich lasse es zu, dass ihr mir biblische Wahrheiten zusingt. Und wisst ihr, was mein Herz so richtig froh macht? Wenn ich sehe, dass Geschwister, von denen ich weiß, dass sie durch schwere Zeiten gehen, hingegeben, Gott loben und preisen. Das erfüllt mein Herz und das stärkt meinen Glauben, weil ich merke, dass dieser Glaube, den sie haben, sie durchträgt. Ich möchte dich ermutigen, tu das auch mal. Schau dir deine Geschwister an, wie sie dir biblische Wahrheiten zusingen, wie sie daran festhalten. Schau die an, von denen du weißt, die gehen gerade durch Krankheitsphasen, durch schwierige Zeiten, vielleicht durch Zeiten der Arbeitslosigkeit. Das sind vielleicht Leute, die mit ihrer Lebenssituation eigentlich nicht ganz happy sind, aber sie wissen sich geborgen in der guten Hand Gottes. Und deswegen beten sie ihn an. Nicht so ist das hier bei Paulus und Silas. Ihr Glaube ist nicht abhängig von ihren Lebensumständen. Sie wollen Gott loben, weil ihm ihre Herzen gehören. Und so werden sie zu einem Zeugnis für ihre Mitgefangenen. Und dann sehen wir, wie sie auch dem Kerkermeister zum Zeugnis werden. Der Kerkermeister, der sie noch Abend davor eingesperrt hatte und sich wahrscheinlich nett in sein Bett gelegt hatte, der wacht auf durch das Erdbeben, will sich das Leben nehmen und er hört, wie Paulus und Silas ihm zurufen, wir sind noch alle da. Und was macht er? Holt den Schlüssel, schließt die Türen wieder zu. Nein. Er tut das, was wir uns wünschen würden, dass unsere nichtchristlichen Freunde das ab und zu mal tun. Der sagt, kommt und erklärt mir euer Evangelium. Das ist, was er sagt. Da fordert er ein Licht, sprang hinein, fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was für eine wunderbare Frage. Und diese Frage werden wir natürlich nur dann stellen, wenn wir erkennen, dass wir Rettung nötig haben. Am Abend zuvor wäre der Kerkermeister wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, diese Frage zu stellen. Am Abend zuvor war der Kerkermeister wahrscheinlich davon überzeugt, dass die einzigen, die hier Rettung nötig hätten, die Gefangenen sind, nicht er. Und vielleicht bist du heute hier und dir geht es ganz genauso. Vielleicht denkst du, ja, mag sein, dass manche Menschen Rettung nötig haben. Schön für Nico und Dennis. Ich brauche das nicht. Mir geht's gut. Meine Lebensumstände passen. Bitte nicht rausretten. Einfach drin lassen. Ich muss sagen, ich freue mich, wenn es dir gut geht. Das ist eine schöne Sache, das ist eine gute Sache. Preis den Herrn, dass es dir gut geht. Aber ich glaube, du weißt, genauso wie wir alle, dass das Leben in dieser Welt nicht immer nur ein Leben ist, in dem es gut läuft. Selbst die Erfolgreichsten unter uns wissen das nur zu gut. In dieser Welt gibt es Not und Leid und Schmerz, Krankheit und Tod. Das macht von niemand Halt. Ich glaube, es kann keine Frage geben, dass wir nicht in einer heilen Welt leben. Und diese Welt ist nicht, was sie sein sollte, weil wir nicht sind, wie wir sein sollten. Gott hat uns Menschen erschaffen, damit wir zu seiner Ehre leben, uns an ihm erfreuen, auf seine guten Gebote hören. Aber wir alle ignorieren ihn von Natur aus. Wir wollen nichts von ihm wissen, wir gehen unsere eigenen Wege. Wir meinen selber am besten zu wissen, was gut und richtig für uns ist. Wenn du heute hier bist und es geht dir gut und du rufst nicht nach Rettung bei Gott, dann möchte ich dir sagen, dann ignorierst du Gott, den Gott, der dich geschaffen hat. Und auch wenn du ein anständiger Mensch bist und ein moralisches Leben lebst, wenn du dich ehrlich hinterfragst, musst du eingestehen, dass du nicht immer in dem, was du denkst und sagst und tust, so lebst, wie wir es sollten. Ja, vielleicht fragst du nicht mal danach, wie du leben solltest. Du machst einfach so, wie es dir gefällt. Seht ihr, damals im Römischen Reich, wenn Bürger einfach ignoriert haben, dass Julius Caesar oder Augustus als Kaiser regiert, wenn sie gegen ihn rebelliert haben, ihre eigenen Wege gegangen sind, dann war klar, sobald der Kaiser oder einer seiner Truppen das herausfand, war es gefährlich. Du brauchtest dann Rettung, weil Hochverrat gegen den Kaiser tödlich war. Nun, ich möchte dir sagen, über dir herrscht einer, der viel mächtiger ist als Julius Caesar oder Kaiser Augustus. Über dir herrscht einer, der dich sieht, dem du nicht entkommen kannst, vor dem du eines Tages Rechenschaft ablegen musst. Deswegen brauchst du Rettung. Deswegen brauchen wir alle Rettung. Aber das Wunderbare ist, dass dieser mächtige Herrscher eben im Gegensatz zu den Herrschern dieser Welt nicht ein Herrscher ist, der einfach nur gerecht richtet und sagt, Rebellen werden gerichtet, sondern er ist ein Gott voller Barmherzigkeit und Liebe, der, weil er uns gesehen hat in unserer großen Not, seinen ewigen Sohn zu uns gesandt hat, damit Jesus Christus für uns das Leben leben konnte, das wir hätten leben sollen. Ein Leben voller Liebe, im perfekten Gehorsam. Und um dann die gerechte Strafe, die wir alle verdient haben, wegen unserer Rebellion, weil wir Gott ignorieren, diese gerechte Strafe auf sich zu nehmen. So ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, stellvertretend für Sünder. Und es sah auch in dem Moment so aus, als hätten die Mächte der Finsternis gesiegt über den ewigen Sohn Gottes. Aber das sah nur so aus. Denn letztendlich konnten die Mächte der Finsternis nur das ausführen, was Gott ihnen erlaubt hätte zu tun. Ja, sie wurden sogar Handlanger Gottes, sodass Jesus am Kreuz die gerechte Strafe für uns auf sich nehmen konnte. Und am dritten Tag hat der Vater gezeigt, dass er den Triumph hat über die Mächte der Finsternis. Er hat seinen Sohn von den Toten auferweckt. Wenn wir die kosmische Schlacht in Philippi betrachten, dann muss uns klar sein, der eigentliche Sieg war zu der Zeit schon längst errungen. Weil Jesus Christus die Mächte der Finsternis schon besiegt hatte durch sein Sterben am Kreuz und durch seine siegreiche Auferstehung über Tod und Teufel. Er ist der Herr, der ewig regiert. Und er ist der Herr, der nun sein Reich ausbreitet, der Menschen hineinruft und sie zur Rettung ruft, damit sie herauskommen aus diesem gefallenen, aus dieser gefallenen, kaputten Welt hinein in sein Reich, das ewig Bestand haben wird. Herausruft aus all den Sehnsüchten, die wir haben, für die wir nie Erfüllung finden werden. In dieser Welt. Auch wenn es gut läuft in deinem Leben. Kannst du wirklich sagen, dass du angekommen bist, dass du ewig zufrieden bist? Oder suchst du nicht noch weiter nach Erfüllung, nach Annahme, nach Freude, nach Anerkennung, nach Liebe, nach Ruhe, nach Geborgenheit? Nico, danke für dein Zeugnis. Die Geborgenheit, die wir suchen in allen möglichen Dingen in dieser Welt, die werden wir in dieser Welt nicht finden. Gott hat uns diese Sehnsüchte in unser Herz gegeben. Und die Erfüllung dieser Sehnsüchte hält er für uns bereit in seinem ewigen Reich. Und so ruft er uns heraus aus dieser Welt hinein in sein Reich. Bleib nicht im falschen Reich. Bleib nicht unter der Regentschaft dessen, der schon verloren hat, dessen Niederlage mehr und mehr sichtbar werden wird. Wechsel die Seiten. Werde ein Fahnenflüchtiger und komm zum Herrn aller Herren, zu dem guten Herrscher und guten König. Wir wollen dir helfen, zu ihm zu finden. Von Paulus lesen wir hier, sie sagten ihm, dem Kerkermeister, das Wort des Herrn, allen, die in seinem Hause waren. Das heißt, Paulus wollte nicht, dass der einfach nur irgendwie mal was von Jesus gehört hat. Er wollte, dass er Jesus besser kennenlernt, damit er wirklich sich Jesus anvertrauen kann. Und genau das wünschen wir uns auch. Nicht einfach, weil es heute hier so ein voller Gottesdienst ist, es irgendwie eine schöne Atmosphäre ist, dass du sagst, okay, da bin ich mit dabei. Wir wollen, dass du Jesus wirklich kennenlernst. Deswegen komm gerne morgen Abend, 19 Uhr, Christsaal entdecken. Ja? Unser Haus ist groß genug. Der Raum, den wir dafür vorgesehen haben, sowieso nicht, aber wir finden Lösungen. Komm dazu und lerne mehr über Jesus kennen. Lerne ihn kennen. Komm mit uns ins Gespräch, damit wir dir mehr über ihn sagen können. Paulus und Silas berichten dem Kerkermeister und seiner Familie, was Jesus Christus für sie getan hat. Und so wie die Geschäftsfrau Lydia und die Magd mit dem Wahrsagergeist, kommt jetzt auch der Kerkermeister zum Glauben. Samt seinem ganzen Haus, Vers 33. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und alle die Seinen. Und er führte sie in sein Haus und setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Der Siegeszug des Evangeliums geht weiter und er breitet sich weiter aus. Nicht während Julius Caesar und Kaiser Augustus längst der Geschichte angehören, herrscht dieser Herrscher heute und für alle Ewigkeit. Und so breitet sich sein Reich weiter aus. Und noch ist Zeit, er ruft noch weiter Menschen in sein Reich hinein, bevor das Reich der Finsternis endgültig gerichtet wird, damit noch mehr Menschen auf die richtige Seite fliehen können. Wir feiern heute, dass in diesem kosmischen Kampf Nico und Dennis und nachher Matthias Fahnenflucht begangen haben. Dass sie übergelaufen sind. Dass sie zum Herrn aller Herren jetzt gehören. Und wir wollen, dass es damit nicht aufhört. Vielleicht bist du der Nächste, der überläuft, sich zu Christus bekennt und getauft wird. Und wir alle, die schon zu Christus Jesus gehören, wir alle, die wir unseren Glauben schon bekannt haben, wir sind eingeladen, dem mächtigen Wirken Gottes uns zur Verfügung zu stellen, indem wir anderen Menschen den Glauben bezeugen. Den Glauben an den stellvertretend für Sünder gekreuzigten und siegreich über Tod und Teufel auferstandenen Retter und Herrn Jesus Christus. Wir haben 3 Beispiele gesehen, wie das geschehen kann. Mal in einem ganz nüchternen Gespräch. So wie Paulus, als er der Lydia einfach das Wort auslegt. Mal in Antwort auf Widerstand. So wie Paulus, als er den Wahrsagergeist konfrontierte. Und manchmal wird Gott uns Situationen schenken, wo Leute direkt auf uns zukommen und wissen wollen, was es mit Jesus Christus auf sich hat. Ihr Lieben, lasst uns eine Gemeinde sein, in der wir schnell bereit sind, unseren Glauben zu bezeugen. Und lasst uns beten. Beten, dass der Herr noch vielen das Herz auftut, sodass sie Acht haben und gerettet werden. Der Kerkermeister darf das erleben. Und er lobt Gott. Und er und sein ganzes Haus freuen sich. Wir wollen uns heute auch freuen und wir wollen Gott loben. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein mächtiges Wirken. Danke, dass du ein Gott bist, der rettet. Und wir wollen dich bitten, dass wir, gerade wenn wir gleich die Taufen sehen von Nico und Dennis, dass wir noch klarer vor Augen haben, wie sehr wir es alle nötig haben. Wie wir es nötig hatten oder vielleicht noch nötig haben. Dass unser altes Leben endet und wir zu einem neuen Leben auferweckt werden. Dass wir reingewaschen werden von aller Schuld, dass wir mit Christus leben, dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Herr, ich bete für die unter uns, die dich noch nicht wirklich im Glauben ergriffen haben als ihren Retter und Herrn. Herr, erbarme dich, tu ihnen das Herz auf, dass sie dich erkennen. Und Herr, ich bete für uns alle, gib uns Mut, deine Zeugen zu sein, damit dein Reich sich weiter ausbreiten kann, bis an die Enden der Erde, bis der Tag gekommen ist, an dem du wiederkommst. Gelobt seist du dafür. Amen.